ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um Exoten, Störenfriede, Querulanten und die Frage, was macht Außenseiter so besonders? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob Sokrates oder Kurt Cobain, Greta Thunberg oder Jair Bolsonaro, Außenseiter stechen aus der Masse hervor und spalten nicht selten die Gemüter. Mal gelten sie als hellsichtige Visionäre oder kreative Genies, mal als Gefahr für die Jugend oder die Demokratie. Oft halten Außenseiter dabei der Gesellschaft den Spiegel vor und befördern Ungeahntes ans Tageslicht. Woran liegt es? Wie prägen sie unsere Debatten? Wann bringen sie Gesellschaften voran und wann werden sie zur Gefahr? Darüber wollen wir heute diskutieren mit dem Soziologen Professor Dr. Philipp Stab und der Historikerin Professor Dr. Annelie Ramsbrock. Und ich begrüße auch Professor Dr. Ralf Konersmann. Er ist Philosoph und hat aktuell ein Buch über Außenseiter geschrieben. Herr Konersmann, was macht die Außenseiterposition so besonders, dass Sie ein ganzes Buch darüber schreiben?
Ja, das Bemerkenswerte aus meiner Sicht am Außenseiter ist, dass es keineswegs zu allen Zeiten Außenseiter gegeben hat, sondern dass das Wort, und das ist sozusagen ein erstes Indiz, dass es den Außenseiter erst seit Beginn der Moderne gibt, also wenn wir uns mal auf das Schwellenjahr 1800 einigen, also ungefähr pünktlich mit der Moderne erscheint der Außenseiter und er erscheint als eine Figur, an der sich die nun neue Gesellschaft, die postrevolutionäre Gesellschaft, abarbeitet. Und zwar in der Form, dass sie da in dem Außenseiter eine Figur erkennt oder verspürt. Da fängt es schon an, interessant zu werden, was die Interpretation angeht. Eine Figur, die in der Weise der Unzugehörigkeit zu ihr gehört. Das heißt, da sind Menschen, bei denen die Frage der Zugehörigkeit unklar bleibt. Und das weckt Emotionen, Emotionen der Sehnsucht, aber auch der Furcht und der Ablehnung. Und dieses Konglomerat, das hat mich interessiert.
Annelie Ramsbrock, Außenseiterfiguren werden ausgegrenzt. Gleichzeitig faszinieren sie eben auch die Menschen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Wie erklären Sie sich das?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich ausgegrenzt werden und zugleich faszinieren. Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Figur an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sozusagen die figurative Konstellation des Außenseiters für alle Außenseiter gleich beschreiben können. Ich glaube, es hängt ganz, ganz stark davon ab, von welcher Art von Außenseiter wir sprechen. Wenn Herr Konersmann sagt, seine Außenseiter beginnen um 1800, würde die Zeithistorikerin, die ich bin, ihm zustimmen. Die Mittelalterhistorikerin würde sagen, was ist mit dem Bettler? Sie haben eine soziale Vorstellung von Außenseitern. Sie definieren den Außenseiter anhand sozialer Kriterien. Die HistorikerInnen der Vormoderne würden sagen, wir haben religiöse Außenseiter. Ich gehe noch nicht ganz mit bei der Idee, dass es den Außenseiter tatsächlich gibt.
Da geht es ja dann, Herr Stab, wahrscheinlich schon auch sehr stark um die Frage, wer den oder die Außenseiterin bestimmt, oder? Wer bestimmt die denn?
Naja, also die klassische soziologische Antwort wäre, wenn man da wirklich die Klassiker konsultiert, wäre erstmal, das bestimmen im Grunde genommen die Etablierten. Also es gibt eine berühmte Studie von Norbert Elias und Scotson, Etablierte und Außenseiter, die argumentiert genau so, die schaut sich ein englisches Dorf oder eine Kleinstadt an, da gibt es einen Stadtkern mit fest etablierten alten Familien sozusagen und dann kommen ganz viele Neuankömmlinge dazu und die gucken sich an, im Grunde genommen, wie diese Etablierten ihre Privilegien erhalten und wie die eigentlich als Gruppe wieder enger werden, also sich als Gruppe konstituieren, dadurch, dass sie sich von den Außenseitern abgrenzen. Das wäre so die klassische Art und Weise, da drauf zu gucken.
Okay, und was denken Sie?
Ich denke, man kann da auf viele verschiedene Art und Weisen drauf gucken. Was die Faszination angeht, also das hat mich tatsächlich auch interessiert jetzt an dem Thema und sozusagen unseres heutigen Gesprächs. Ich beobachte schon, dass gerade wenn man sich den politischen Prozess in jetzt westlichen Gesellschaften unserer Art, in Deutschland, in den USA insbesondere, ansieht, dann sieht man, dass man heute geradezu wie ein Außenseiter sprechen muss, um überhaupt politisch noch Erfolg haben zu können. Und das würde ich deuten als wirklich ein Zeichen von einer gewissen Bedeutung. Also es hat erst natürlich Konsequenzen, nämlich die, dass etablierte Parteien zum Beispiel so nicht mehr so einfach Popularität und Legitimität erzeugen können, wie sie das gewohnt sind. Es ist aber, glaube ich, auch ein Hinweis darauf, dass diese Gesellschaft von dem Gefühl geprägt ist, dass es nicht mehr weitergeht. Also sie hat sozusagen keinen Glauben daran, dass da jemand ist, unter den Etablierten.
Kein Glauben an das Etablierte.
Der die Dinge öffnet, der die Zukunft erschließt in einem positiven Sinne. Und dann werden diese Figuren, die antisystemisch, also wie Außenseiter, die außerhalb des Systems stehen, obwohl sie das, je nachdem wie man es betrachtet, auch wieder nicht tun, dann werden die auf einmal interessant, die Trumps, die Musks und so weiter.
Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, da so ein paar Personen durchzugehen. Herr Konersmann, Greta Thunberg, Donald Trump, Bolsonaro, Milei, Alice Weidel, Sarah Wagenknecht, Boris Palmer. Sind es für Sie auch alles Außenseiter und wofür stehen die?
Also ich habe bewusst mich auf das literarische Feld beschränkt, aus zwei Gründen. Erstens, weil man ein bisschen die Hitzigkeit der politischen Debatte rausnehmen kann, wenn man sich auf Literatur bezieht, als etwas, was man gut distanzieren kann und wo man dann eben aus verschiedenen Blickrichtungen, wie das ja jetzt auch hier im Augenblick der Fall ist, draufschauen kann. Und zweitens, weil man was Überschaubares hat, das was Abgegrenztes und nicht in die Uferlosigkeit kommt. Also mit Uferlosigkeit meine ich, um ein Beispiel zu geben, das aktuelle Heft von Arte, die geben ja eine Zeitschrift raus, präsentiert als Aufmacher den Schauspieler Sean Penn. Und auf dem Deckblatt steht der Unruhestifter und im Heftbeitrag ist dann die Rede vom Außenseiter und vom Enfant terrible. Das heißt, der Begriff ist unglaublich schwammig und konturschwach und das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich glaube, wenn wir alle diese figurativen Beschreibungen vom Einzelgänger über den Anachoreten oder den Einsamen oder Rilke spricht vom Fortgeworfenen und so weiter, die Liste ist endlos. Wenn wir die alle unter der Überschrift Außenseiter versammeln, dann können wir nicht mehr ernsthaft diskutieren. Und deswegen habe ich versucht, den Außenseiter aus dem Zusammenspiel von Zugehörigkeit und Anerkennung zu beschreiben. Wenn ich mal jetzt eine Figur aus der Liste herausgreife, die Sie eben gegeben haben, wenn ich von Frau Thunberg, Greta Thunberg spreche, dann ist die Zugehörigkeit sicher prekär, aber sie hat sich im Laufe der Wahrnehmung dieser Figur entscheidend verändert, und zwar indem Greta Anerkennung gewonnen hat. Das heißt, es ist eine dynamische Figur und von einem bestimmten Zeitpunkt an, den man nur schwer bestimmen kann, es gibt immer nur ein Vorher oder ein Nachher, würde ich sagen, sie war keine Außenseiterin mehr, sondern ganz genau das Gegenteil von einer Außenseiterin, nämlich eine Figur, der es gelungen ist, soziale Bewegungen anzustoßen. Und das passt dann eben nicht mehr zu dem klassischen Außenseiter, der eben auch mit der Erfahrung der Unzugehörigkeit konfrontiert ist.
Also das heißt, man müsste eigentlich in sehr vielen Fällen, Frau Ramsbrock, zwischen Außenseitern und, ich sag mal, Ex-Außenseitern unterscheiden.
Ja, ich glaube, das, was Herr Konersmann gerade gesagt hat, dass wir uns darauf einigen müssen, über welche Art von Außenseiter wir eigentlich sprechen, also welches Material wir nehmen, um über Außenseiter zu sprechen, damit es nicht zerfasert, das ist ganz wichtig. Und Außenseiter aus der Literatur zu nehmen, das leuchtet mir unmittelbar ein. Bei Greta Thunberg, ich tue mich ein bisschen schwer, sie als Außenseiterin anzusehen. Ich kann das nachvollziehen, da ich aus der Sozialgeschichte komme und der Außenseiter tatsächlich immer jemand ist, der in meinem Material und in den Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, tatsächlich sozial ausgegrenzt war. Insbesondere meine Arbeiten zum Gefängnis haben natürlich ganz, ganz stark Außenseiter im Zentrum gehabt. Muss ich mich sozusagen in die Greta Thunbergs als Außenseiterinnen erst eindenken? Aber es leuchtet mir natürlich ein. Unglaublich spannend finde ich die Idee der Wandelbarkeit dieser Figur. Greta Thunberg kommt sozusagen erstmal von außen mit ihrem Anliegen, ist dann vorne an einer ganzen sozialen Bewegung, Fridays for Future, wird dann von der Polizei abgeführt. Das ist aber natürlich auch, muss man ganz klar sagen, im Jahr 2024 oder wann das war, auch irgendwie angesagt. Also auch das ist nicht Außenseitertum mehr, das hat der Konersmann auch nicht behauptet, sondern ist sie sozusagen inmitten einer Bewegung, die angesagt ist.
Das eint sie ja auch mit vielen anderen in dieser Liste, also ne, diese Wandlung, also Donald Trump, Bolsonaro.
Genau.
Bei Alice Weidel, Wagenknecht wird man vielleicht nochmal irgendwie anders drauf schauen, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man auf jeden Fall schon mal feststellen kann. Sie haben jetzt gerade die Gefängnisse oder Straffällige erwähnt, das fand ich auch ganz spannend in der Vorbereitung auf diese Sendung. Da habe ich einfach mal eine KI gefragt, was würde denn die Gesellschaft grundsätzlich als Außenseitergruppen beschreiben? Und da kommt dann eben auch Menschen mit Behinderung, Obdachlose, Kranke, Straffällige, Sinti und Roma, LGBTQ und so weiter und so fort. Was sagen Sie zu dieser Liste? Ne? Ist das auch wieder eine richtige Liste? Passt das? Genau.
Also das ist die Liste, die man, glaube ich, vor sich liegen hat, wenn man sich für die Frage interessiert, wer macht Außenseiter? Was ist die Normgesellschaft? Wer macht Außenseiter? Wenn man sehr konstruktivistisch an Geschichte herangeht. Philosophie ist, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht in die Nesseln setze, ohnehin stets konstruktivistisch. Das ist, glaube ich, im Kern der Philosophie, die Soziologie nicht so. Aber ich hoffe, dass ich jetzt Ihre Fächer nicht falsch beschreibe. In der Geschichte streitet man sich, ich bin stark konstruktivistisch. Und ich finde an all diesen Figuren, die Sie gerade genannt haben, eben interessant zu fragen, wer macht diese Leute zum Außenseiter? Wer ist die Normgesellschaft? Wer macht die Norm? Und dann natürlich für die Moderne gefragt, was wird getan, um zu versuchen, diese Leute zu integrieren? Weil wir reden permanent über Integration. Das tun wir bei Menschen mit Behinderungen, das tun wir auch bei Straftätern. Aber indem wir in dieser Art und Weise über Integration reden, grenzen wir sie im Grunde genommen weiter aus.
Ich würde Bedenken anmelden, den Außenseiter jeweils als Teil einer Gruppe zu sehen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und den Eindruck gewonnen, dass Außenseiter eigentlich immer Einzelne sind. Von den Biografien her erschließt sich dieser Bruch in der Karriere, entweder womöglich von Anfang an, durch Geburt, indem man vielleicht einer Religion zugehört oder einem Geschlecht, das zur Diskriminierung, das von der Normengesellschaft diskriminiert wird. Man wird ja nicht als Außenseiter geboren. Das ist zwar ein trivialer Satz, aber das scheint mir ganz treffend zu sein. Und sich zu fragen, wie die Genealogie des Außenseiterdaseins, die Vorgeschichte, wie die aussieht, ich glaube, dann kommt man nicht drum herum, auch sich auf individuelle Biografien einzulassen. Auch wenn man hinterher sagen kann, dann landen die Leute irgendwo in einer Gruppe, die per se diskriminiert wird. Das kann schon sein. Aber der Weg zwischen der Ansprache des Einzelnen und der Zuweisung dann zu einer Gruppe, die als Kollektiv diskriminiert wird, ich glaube, da liegt noch ein Zwischenraum. Und der ist auch sehr interessant.
Und welche Figuren, wenn man jetzt mal auf Einzelne guckt, haben Sie denn insbesondere inspiriert?
Also literarische Figuren wie Eichendorffs Taugenichts oder Dostojewskis Idiot oder dann eben, und da habe ich gleichsam auf meine eigene Fachgeschichte geschaut, die Philosophen, die von Anfang an das Bewusstsein haben, irgendwie in der Gesellschaft eine Sonderposition einzunehmen. Und es ist Sokrates gewesen, also der Protophilosoph bis heute, der diese Entstehung der Außenseiterposition, beziehungsweise er kennt das Wort nicht, er spricht von Außenstehenden, Atopoi, wie diese Position zustande kommt. Und er hat in verschiedenen Werken dann Gleichnisse dafür gefunden, die beschreiben, wie jemand, der besondere Erkenntniswege beschreitet oder sich auf Vernunft oder seine Denkwege beruft, sich zusehends isoliert und ins gesellschaftliche Abseits gerät. Weil er zum Beispiel mit dem Bedürfnis nach Zusammenhalt, also innerhalb der Polis kollidiert, mit den Herrschenden kollidiert, mit denen, die ein Interesse daran haben, dass ein bestimmtes Weltbild nicht angetastet wird und so weiter.
Aber am Ende hat er eben so eine gewisse Hellsichtigkeit, so was Visionäres, was im Grunde andere inspiriert, wie jetzt Sie auch, wie Sie das so beschrieben haben. Herr Stab, ist es genau so die Drehung, die im Außenseiter eben oft drinsteckt, dieses Potenzial, dass Sie durch Ihr Außenseitertum eben auch so eine visionäre Hellsichtigkeit haben können?
Ja, und das ist es eben genau, was jetzt heute den Außenseiter, war zumindest so das, was mir nahe lag als These, so schwierig als einen wirklich sozusagen anderen Ausgeschlossenen der Mehrheits-, der Normgesellschaft zu klassifizieren. Also ich verstehe, dass das sozusagen für so eine standardisierte Moderne, wo alle irgendwie den gleichen VW Käfer fahren und wer dann das andere Auto hat, ist schon ein halber Außenseiter. Also ich übertreibe das ein bisschen,
ja, aber
so, da macht das sozusagen so ein bisschen, da verstehe ich, dass das Sinn macht. Heute ist das ja so, auch wenn man jetzt mal die Soziologie der letzten Jahrzehnte in Bezug auf diese Frage einmal sozusagen da einen Strich drunter zieht und das summiert, dass die Perspektive auf Unangepasstheit, das Herausstellen von Einzigartigkeit eigentlich die normale Mehrheitsposition geworden ist. Also das, was den Außenseiter mal als Gegenstück zu einer angepassten sozusagen Normalidentität ausgemacht hat, ist ja heute das, was geradezu verlangt wird von den Subjekten, sich in allen möglichen Kontexten irgendwie als besonders herausstechend, hervorstechend und so weiter darzustellen. Deswegen finde ich das schwierig, das heute sozusagen zu einem Kennzeichen von Außenseitertum zu machen. Es also ist ja auch bei den sozusagen Stigmaträgern, die sie vorhin, die ihre KI sozusagen produziert hat, so, dass das zum Teil Merkmale sind, unter denen sich wirklich berühmte, mächtige Außenseiter heute in gewisser Weise irgendwie so bedienen und populäre Außenseiterfiguren. Also nehmen Sie mal so Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, ne? Zu schlau für die anderen, da so ein bisschen so grenzautistisch.
Der Nerd, ne?
So, also der hat so, der versammelt ganz viele unsportlich, ganz viele Merkmale, die ihn von so einer Norm abgrenzen. Und das macht den aber zu so einem Archetyp der Gegenwart, der extrem gut funktioniert und von dem man irgendwie schwer sagen kann, der gehört nicht dazu. Der ist ja eine Kultfigur. Musk ist ganz ähnlich. Also irgendwie scheint es wichtig zu sein, dass der nicht so gut in der Lage ist. Irgendwie scheint es dem sein Genie sozusagen, das zugeschriebene Genie zu illustrieren, dass der nicht gut in der Lage ist, Sätze zu Ende zu sprechen und irgendwie ordentlich, sondern der muss immer so ein bisschen so stottern und so. Und das ist so ein Zusammensammeln von Außenseiter-Merkmalen, auch diese Mimik und so, ne, die irgendwie dazu führt, dass der als besonders und deswegen auch besonders, in Anführungszeichen, wertvoll, weil er irgendwas kann, was die anderen nicht können. Und das macht sich an den Stigmata fest.
Hat man die Außenseiter sozusagen einfach über die letzten Jahre hin schon viel zu sehr vermarktet, sozusagen? Ist das ein Teil davon, weshalb die irgendwie nicht mehr so, ich sag mal, banal ziehen?
So wie ich das wahrgenommen habe, ist das ja auch Herr Konersmanns These, dass das sozusagen aus der Gegenkultur in die Popkultur und so, aber das sind ja nicht die Außenseiter, die Sie meinen, Herr Konersmann. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen, also würde mir jetzt helfen, genauer sagen, wie das in so einer Zeit, in der Verbesonderung und Einzigartigkeit und Unangepasstheit, die Norm ist, eigentlich funktioniert mit dem alten, mit dieser alten etablierten, also klassischen Außenseiterposition, die Sie beschrieben haben.
Für meine Begriffe ist der Außenseiter jemand, der jenseits des klassischen politischen Gegensatzes von Freund und Feind steht. Wir haben bisher nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen uns in diesem Schema bewegt, aber der Außenseiter ist insofern auch eine Zumutung für die Gesellschaft, als die Normgesellschaft ihn nicht zu fassen bekommt. Also im Grunde bewegen wir uns ja so in dieser Zweideutigkeit, versuchen aber immer wieder sozusagen die Freund-Feind-Frage zu entscheiden. Und das funktioniert beim Außenseiter nicht, der steht jenseits. Und im Grunde ist das die größte Zumutung, die der Außenseiter für die Gesellschaft bereithält. Also wenn Sie diese Figur aus der Fernsehserie beschreiben, da kam ja gleich der Einwurf, das ist ein Nerd. Das heißt, wir haben ihn sofort wieder hereingeholt und die Macken, die er so hat, passen dann eben zu diesem Label Nerd. Wenn Sie aber so, um bei der Literatur zu bleiben, so eine Figur wie Bartleby nehmen von Herman Melville, dann fällt es unendlich schwer, diese bereitliegenden Kategorisierungen, seien sie nun ablehnend oder zustimmend oder gar bewundernd, da heranzutragen.
Ganz kurz, vielleicht können Sie nur noch mal kurz beschreiben, was Bartleby eben so besonders macht, ne? Dieses I would prefer not to, oder?
Ja, das ist dieser Satz, den er mehrfach wiederholt. Ja. Und entscheidend für mich ist in dieser Erzählung von Herman Melville aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Wortwechsel zwischen dem Büroleiter, der ihn eingestellt hat, das Ganze spielt in einem Anwaltsbüro, wo der Büroleiter, als Bartleby diesen Satz schon mehrfach gesagt hat, Bartleby, der im Übrigen ein fleißiger Mitarbeiter ist, aber in bestimmten Situationen eben diesen Satz ausspricht, why do you refuse, fragt ihn der Büroleiter, warum lehnst du das ab? Und er wiederholt dann nur, ich möchte nicht. Ja? Und zwischen dieser Idee oder der Vorstellung und der Ablehnen, die eine Zuweisung ermöglicht hätte, da verweigert sich einer und so weiter, da hätte man schon ein greifbares Resultat gehabt, kommt dieses weiche und doch am Ende härtere und entschiedenere, ich möchte nicht. Diese Präzisierung, der Satzbau schon, der läuft auf dieses Nicht zu. Und dieses Nicht, das macht alle fassungslos. Wieso nicht, fragt man. Und man findet kein Motiv, keinen Grund, auch die anerkannten Gründe nicht. Also was schlichte Kindheit oder so irgendwas. Oder Mitglied in einer vulnerablen Gruppe. All diese Zugriffsmöglichkeiten, die uns erlauben würden, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, sei es ihn endgültig auszuschließen, wegzuschließen oder auch zu sagen, irgendwie müssen wir ihn doch zur Herde zurücktreiben. All dieses verfängt nicht. Und die Geschichte geht dann auch ganz tragisch aus. Melville macht das ganz geschickt, indem er dann in Form eines Gerüchtes den Leser wissen lässt, dass Bartleby, nachdem er in eine Anstalt eingewiesen worden ist, verstorben sei. Also, das geht nicht gut aus, auch wenn diese Erzählung auch ihre humoristischen Anteile hat.
Ja, verstehe ich Sie richtig, Herr Konersmann, dass sich für Sie der Außenseiter in allererster Linie über seine kommunikativen Kompetenzen oder Eigenheiten ergibt und nicht unbedingt über seine soziale Stellung?
Das würde ich aber etwas weiter fassen. Er bleibt unverständlich. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und er macht von sich aus keine Anstalten. Es gibt auch viele Redner unter den Außenseitern, also Dostojewskis Idiot zum Beispiel. Aber er sagt nichts, dass der Normalgesellschaft, der Normgesellschaft aus ihrer Verlegenheit heraushelfen würde. Sie stehen immer da und staunen, wie einer so reden kann, ja? Oder eben wie einer so schweigen kann. Und diese auf Dauer gestellte Verblüffung, die dann irgendwann auch in Ärger und Ablehnung umschlägt, das zeichnet für meine Begriffe den Außenseiter aus.
Okay, das heißt, das ist für Sie im Prinzip keine Figur. Also Sie würden das Figurative gar nicht auf den Außenseiter beziehen.
Doch, ja, ja. Der Außenseiter ist die Figur, die die Normgesellschaft gleichsam zu ihren Projektionen einlädt. Also zu dem, was wir schon alles aufgezählt haben. Ja, also vielleicht können wir den Unterschied zwischen Vormoderne und Moderne auch so kennzeichnen. Wir alle kennen ja das Wort, den Begriff Einzelgänger. Der Begriff Einzelgänger ist so gebaut, dass er eine Charaktereigenschaft oder die Lebensweise einer bestimmten Figur beschreibt, während das Wort Außenseiter eine Einordnung vornimmt, eine soziale Einordnung. Und das ist etwas anderes. Und mir geht es um diesen Abstand zwischen den Kategorisierungen. Ja, die folgen sozusagen einer anderen Logik. Und das finde ich spannend.
Also bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei der empirischen Beschreibung, ja, und auch sozusagen Logiken, die mit Außenseitern oft in Verbindung stehen. Also was passiert beispielsweise, wenn Außenseiter eben von dieser Außenseiterrolle ins Zentrum rücken? Wie verändert das die Erwartungen an den Außenseiter? Wie verändert das vielleicht auch die Gesellschaft? Was für eine besondere Machtposition können Außenseiter eben haben, weil sie als Außenseiter eben irgendwann auf die Bühne der gesellschaftlichen Mitte, der Debatten getreten sind? Wie verändert das vielleicht auch eben unsere Gegenwart? Frau Ramsbrock, wie würden Sie das beantworten?
Ich hatte ein bisschen Eindruck bei den Namen, die eben fielen, Sean Penn, Sheldon Cooper, also als Figur, Greta Thunberg. Das ist ja alles sehr nah am Star. Und Sie sagten jetzt gerade schon, dieser Typus Außenseiter oder Außenseiterin tritt irgendwann auf eine Bühne. Ich glaube, die Bühnenpräsenz muss gegeben sein. Ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Es muss die Bühne geben, es muss die Öffentlichkeit geben, die sozusagen interessiert ist an der Figur, die da vorne steht, an dem, was diese Figur sagt und was vermeintlich der Normbruch ist. Man kann sich wirklich darüber streiten, ob, wenn die Hälfte der US-Amerikaner Donald Trump wählen, ob wir wirklich von einem Außenseiter reden können. Und ob wir wirklich von einem Normbruch reden können. Ich tue mich damit noch ein bisschen schwer. Aber vielleicht bin ich auch mental oder wissenschaftlich zu sehr in den 1970er Jahren und komme von Howard S. Becker und dem Außenseiter. Das ist sozusagen das Buch, was ich als erstes las zu dem Thema und was auch dann irgendwie meine Gefängnisstudien beeinflusst hat. Und da haben wir eben den Süchtigen und den Tango-Tänzer. Da haben wir tatsächlich Leute, die nicht zur Normgesellschaft gehören. Aber ich finde den Gedanken wahnsinnig interessant, den Außenseiter eben tatsächlich anders zu denken. Nur wir müssen dann wirklich darüber nachdenken, was macht das Außen aus, was macht das an der Seite stehen aus, dieser Figur.
An der Seite stehen finde ich ganz spannend und eben auch die Bühne, die Sie gerade noch benannt haben. Herr Konersmann, Sie schreiben ja auch darüber, dass der Außenseiter eigentlich aus dem Sport kommt, nämlich eben so dem Rennsport, also bezeichnet den Starter mit den geringsten Siegchancen. Und auch da steckt ja dann wieder eine Geschichte drin, im besten Fall eine absolut, ja, krasse Erfolgsgeschichte, eben vom Außenseiter zum absoluten Sieger, nicht nur der Sieger des was auch immer, sondern vor allem wahrscheinlich der Sieger der Herzen. Also nochmal so dieser Aspekt der Story, des Erzählbaren des Außenseiters, das ist doch sicherlich auch was, was man immer wieder sieht, oder? Wenn man sich mit Außenseitern beschäftigt.
Ja, also die Wortgeschichte ist da ganz eindeutig. Der Außenseiter kommt aus dem Sport, aus dem Pferdesport. Und zwar einem Sport, in dem offenbar schon im 19. Jahrhundert das Wetten ganz üblich war und dann also diejenigen, die ihre Wetten gesetzt haben, sich darüber Gedanken gemacht haben, wer hat Chancen und wer hat wenig Chancen, und das ist dann der Außenseiter. Ja? Und diese Figur ist dann in den Sport überhaupt und darüber hinaus in die Gesellschaft übertragen worden. Eigentlich der Außenseiter, so wie wir das Wort jetzt auch in diesem Gespräch bisher verwendet haben, ist es eine Metapher. die aus dem Sport genommen ist. Und da ist natürlich eine Menge impliziert. Also zum Beispiel die Idee der Konkurrenz, mit dem Begriff der Konkurrenz auch der Begriff des Vergleichs. Und auch diese Motive finden wir ja wieder, indem wir jetzt, Frau Ramsbrock sprach ja eben von der Randfigur, im Unterschied zu denen, die eben im Zentrum stehen. Und diese Implikationen des Begriffs, finde ich, sind sehr aufschlussreich. Und das konvergiert auch mit einer älteren Bestimmung von Thomas Hobbes, der das Dasein in der Gesellschaft als ein Wettrennen beschrieben hat. Also als ein Wettrennen um Vorteil und Sieg. Ja, also diese Rivalität der vielen Einzelnen untereinander, um bestimmte Ziele zu erreichen, um Vorteile zu erreichen. Und er hat die Gesellschaft als eine Arena beschrieben.
Und der Außenseiter spielt da auch mit bei diesem Wettrennen, ja?
Das ist richtig, der spielt da mit. Ja. Und wir werden gleichsam, indem wir über die Medien Sportereignisse konsumieren, immer wieder auf diese Rivalität, an diese Rivalität zurückverwiesen. Und jeder clevere Sportreporter wird natürlich die Chancen des Außenseiters betonen. Also wenn man da mal erst hinhört, ist es erstaunlich, wie variantenreich diese Belobigung und Befeuerung des Außenseiters ist, um die Sache spannend zu halten. Und eben die Sensation der Außenseitersieg, die bestätigt auf der einen Seite den Außenseiter, denn sonst wäre es ja keine Sensation. Und andererseits zeigt es auch, dass diese Rollen nicht starr sind. Das heißt, jemand, der es gewohnt war, zu den Favoriten zu gehören, der kann auch irgendwann ein Außenseiter werden und so weiter, nicht wahr? Und er kann natürlich auch vor dem Schicksal bewahrt werden, wie mancher Fußballer, der in die Jahre gekommen ist, jetzt nicht sozusagen in diese Rolle des Außenseiters hineinzugleiten, sondern frühzeitig aufzuhören. Also alle diese Geschichten ranken sich genau um diese Figur Favorit Außenseiter.
Mhm. Herr Konersmann, ist der Außenseiter für Sie eine Erfolgsfigur? Oder würden Sie sagen, Kategorien wie Erfolg und Misserfolg haben mit meiner Figur des Außenseiters gar nichts zu tun? Die beschreiben den gar nicht, die können den gar nicht beschreiben.
Nein, da sehe ich im Moment so spontan keinen konstruktiven Zugang zu dieser Figur.
Aber das finde ich jetzt schon nochmal ganz interessant. Also der Weg vom Außenseiter, der ist ja sozusagen der, wenn der es schafft, ne, wenn der wirklich sich durchsetzt, dann ist sein Weg ja nochmal viel, viel weiter gewesen als der Konkurrenten. Was macht es eben mit dieser Figur? Warum ist sie dann eben, ja, warum ist sie dann so erfolgreich? Oder was fasziniert die Leute dann immer daran?
Naja, die ist deswegen heute, würde ich sagen, so erfolgreich, weil der Weg länger geworden ist. Und wenn du dir vorstellen willst, dass du es schaffst, dann muss es schon spektakulär sein. Und dafür steht der Erfolg des Außenseiters. Also wenn man das ein bisschen einfach etwa über die Logik sozialer Ungleichheit, da kam ja auch Ihr Argument zuletzt her, in einer Gesellschaft, die weniger Möglichkeiten eines stufenweisen Aufstiegs, zum Beispiel durch die betrieblichen Hierarchien großer integrierter Konzerne oder durch ein funktionierendes Bildungssystem, in dem man versucht, alle möglichen Populationen zum ersten Mal zum Abitur und zur Massenuniversität zu führen und so weiter, also 70er Jahre, so in einer Gesellschaft, die so nicht mehr funktioniert und sich so auch nicht mehr wahrnimmt, sondern die sich vor allem in Bezug auf soziale Ungleichheit von der Exklusionsdrohung her wahrnimmt. Jeder kann rausfallen, wurde ja gerade eben auch gesagt, man kann immer auch irgendwie wieder Außenseiter werden. In so einer Gesellschaft ist ein Weg zu individuellem Erfolg notwendigerweise spektakulär. Und deswegen sind die Modelle für Erfolg, die diese Gesellschaft in ihrer Selbstbeschreibung sozusagen im Moment treiben, sind auch solche Modelle spektakulären Erfolgs. Also das absolute Kardinalbeispiel ist jetzt diese ganze Idee, ich werde Gangster-Rapper. Ne? Also sozusagen so, es gibt keinen Weg durch ein industrielles System, durch das vielleicht noch die Eltern- oder Großelterngeneration gegangen ist zum sozialen Aufstieg. Es gibt nur noch entweder ich sterbe auf der Straße oder ich lande ganz oben. Dazwischen gibt es nichts mehr. Und in so einer Situation ist Außenseitertum extrem compelling sozusagen. Und das spiegelt sich dann, so würde ich das ausdeuten, das spiegelt sich in so Figuren wie auch dann wieder dem Nerd und so, der es dann schafft, weil er so, also so eine Figur, über die wir nicht gesprochen haben, die in dieser Welt, in der sie populär ist, genauso thematisiert wird, ist Steve Jobs. Also der war sozusagen, das war der Außenseiter, und weil der ein Außenseiter war, Hippie und so weiter, war der in der Lage, alles neu zu erfinden. Das ist natürlich alles eine gigantische Übertreibung, also tatsächlich. Aber das ist die Geschichte. Ja? Also spektakuläre Aufstiege in der Gesellschaft, die sozusagen inkrementellen Fortschritt nicht mehr für glaubwürdig hält.
Aber weil Sie ja eben sich auch viel mit Anpassungen beschäftigt haben, haben Sie ja auch vorhin schon so angedeutet, dass eigentlich so dieses Außenseitertum irgendwie auf eine Art nicht mehr so ganz geboten ist in unserer Gesellschaft. Eigentlich bräuchten wir was anderes, oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert.
Ein bisschen outdated, kurz gesagt.
Naja, der Anpassungsbegriff hat sich wie der Außenseiterbegriff halt verändert. Ja. Also in so einer Beschreibung wie die, aus der Herr Konersmann nach meiner Wahrnehmung seine Empirie holt oder wo das gut noch anwendbar ist. Ja, also da gibt es so Massennormen und dann gibt es Leute, die sind bereit, diese Normen zu brechen, dann sind die Außenseiter. Ne? So 1970er Jahre wäre das noch gut aufgegangen, glaube ich, als auch eine empirische Beschreibung, die es ja nicht sein will. Ne? Aber so, wenn das wäre. In so einer Situation ist Anpassung eigentlich ein Denunziationsbegriff gewesen. Das kennen wir auch daher, dass man sagt, ihr seid so angepasst.
Mhm. Ach, die Diktatur, ja? Der Angepassten.
So, genau, so. Das ändert sich natürlich in gewisser Weise jetzt im Kontext, also im weitesten Sinne des 21. Jahrhunderts, dahingehend, nehmen Sie die ökologische Frage, den Klimawandel, da ist auf einmal Anpassung etwas, was überhaupt erst zur Voraussetzung dafür wird, dass in der Sprache des Alltags und des Rechts, dass sowas wie individuelle Freiheiten überhaupt möglich sind. Also auch die Freiheit zur individuellen Besonderung, dass man das einfach sein kann, ein Außenseiter. Dazu müssen erst jetzt immer größere Anpassungsmaßnahmen überhaupt erfolgen, damit das gelingen kann. Und damit kommt im Grunde genommen für die Soziologie dann auf die andere Art wieder ein ganz klassisches Bild zurück, nämlich, dass Anpassung immer die Voraussetzung von Besonderung ist. Also denken Sie an das ganze Modell der Sozialisation von Kindern. Die Kinder müssen erstmal lernen, was die Regeln sind und wie man sich verhält. Die müssen erstmal permanent Anpassung lernen. Deswegen hassen ja so viele von diesen Kindern, von unseren Kindern auch die Schule, bevor die dann Individuen werden können. Man muss nämlich Regeln kennen, damit man die brechen kann, ne? Und damit man die umgehen kann und so weiter.
Aber ich würde jetzt auch nochmal so an ganz, also politische Entwicklung der letzten Jahre denken. Also eben, ja, das Thema Klimawandel. Das hat ja die gesamte Gesellschaft auch gefordert. Man sollte in der Pandemie eben zusammenstehen. Das ist eben auch so ein Punkt. Und jetzt auch das Zusammenstehen gegen die russische Bedrohung, ne? Also das sind alles so Themen, die eigentlich von den Menschen, wenn ich es richtig, Sie auch richtig verstehe, ja in erster Linie Anpassung erfordern. Also das heißt, der Außenseiter ist damit eigentlich nochmal weiter.
Anpassung wird von dem Denunziationsbegriff, der irgendwie seit in den 70er Jahren zum Beispiel und danach dann war, in einer Gesellschaft, die immer mehr Individualität sozusagen auf den Thron gehoben hat, wird Anpassung jetzt zunehmend zu einem Begriff, der auch ein Hoffnungsbegriff ist.
Und Frau Ramsbrock, ich musste auch noch ein bisschen an Sie denken, weil Sie haben sich mit dem Begriff der Schönheit, mit Schönheitskorrekturen auch auseinandergesetzt. Und da ist es ja auch so, da gibt es ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, nämlich natürlich zu so einer Normalität der Schönheitskorrektur. Wie verändert das denn auch dieses Bild des Außenseiters, vielleicht das bildliche Außenseiterbild?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, der Begriff der Anpassung, den Herr Stab gerade beschrieben hat, der ist natürlich in der Schönheitskultur der allerwichtigste. Das heißt, es gibt einen Normkörper, den gibt es.
Das passt eigentlich ganz gut
dazu. Das passt wunderbar dazu. Und sämtliche Eingriffe, seien sie jetzt einfach sozusagen mit Farbe oder aber eben auch operativ, dienen natürlich dieser Anpassung. Zugleich ist es so, wenn man auf die Laufstege guckt, sind diejenigen Models, die irgendwie anders sind, die eben nicht diesem Norm-Schönheitsbegriff entsprechen im Moment diejenigen, die wahnsinnig erfolgreich sind. Also insofern passt auch das, was Herr Stab eben gesagt hat, dass sozusagen ein Mast der Individualität im Moment das ist, was Leute tatsächlich ins Zentrum rückt. Ich finde das allerdings ganz schwierig, mit dem Außenseiterbegriff in dieser Hinsicht zu arbeiten. Ich finde den Begriff der Anpassung und der Hyperindividualisierung eigentlich sehr viel besser. Also gerade wenn es um Aussehen, wenn es um Schönheit, um Schönheitskorrekturen geht, um Anpassung von Körpern.
Gibt es eine spezifisch weibliche Geschichte des Außenseitertums? Würden Sie sagen, da müssen wir vielleicht nochmal gesondert drauf gucken? Auf weibliche Außenseiterinnen.
Olympe de Gouges wurde geköpft, weil sie sich für Menschenrechte einsetzte. Das ist eine eindeutig weibliche. Das ist die kurze Antwort der Historikerin, die sozusagen sich die Frauenbewegungen angeguckt hat, angefangen im 18., 19. bis hin ins 20. Jahrhundert. Die Frau ist permanent in der Geschichte ein Außenseiter. Sie hat das Wahlrecht in Deutschland seit 1918, in anderen europäischen Ländern noch später. Und bis heute würden sehr viele Frauen behaupten, dass sie auch auf dem Arbeitsmarkt eine Außenseiterin sind, weil der Gender Pay Gap immer noch da ist. Insofern, wenn man aus einer feministischen Richtung kommt, dafür bin ich jetzt ein Tuck zu jung, aber dennoch ist das natürlich das, was ich an der Uni gelernt habe, dann ist die Frau in einer permanenten Außenseiterposition. Das ist ihre gesellschaftliche Rolle.
Frau Ramsburg, wenn ich da fragen darf, ich hatte etwas Scheu, habe das auch zum Ausdruck gebracht in meinem Buch, einfach durch das Anhängen zweier Buchstaben den Außenseiter sozusagen für beide Geschlechter zu reklamieren. Und meine Intuition war, dass wenn man ein Buch über die Außenseiterin, ein Essay über die Außenseiterin schreiben wollte, dass das ein ganz, wirklich ganz anderes Buch werden müsste. Würden Sie mir da folgen?
Da würde ich Ihnen absolut folgen. Ich habe das gleiche Problem. Ich schreibe ein Buch über den Süchtigen und frage mich ständig, ob ich nicht auch von der Süchtigen sprechen müsste. Und ich tue es nicht. Ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl, aber es passt einfach nicht, weil ich genau wie Sie gerade sagen, denken, es wäre ein ganz anderes Buch. Es wäre eine andere Figur in dem Moment, wo sie ein anderes Geschlecht hat. Insofern bin ich da ganz bei Ihnen, Herr Konersmann. Ich habe dazu keine Lösung. Ich hätte auch den Außenseiter genommen und nicht die Außenseiterin. Sie hätten ein anderes Buch geschrieben, da bin ich ganz sicher.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie wird sich der Außenseiter, die Außenseiterin in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Wir hatten es ja vorhin schon kurz so als kleine Analyse, Herr Stab, dass offensichtlich in meiner Liste jetzt am Anfang sehr viele Rechtspopulisten drin waren. Was denken Sie?
Ich glaube, im Moment ist es so, dass sich der politische Raum, dass der so ist, dass immer mehr Menschen sich nur von der Außenseiterposition überhaupt sowas wie Wandel oder, sagen wir mal, politische Handlungsfähigkeit, um es ein bisschen niedriger noch zu hängen, versprechen. Insofern glaube ich, dass die Außenseiterrolle im Prinzip die einzige ist, die politisch jetzt auf der Personenebene in den nächsten Jahren gut funktionieren wird. Ja, und ich würde sagen, das ist was, was die Rechte extrem gut verstanden hat und was die ja sogar versucht fortzusetzen, wenn sie die Macht errungen hat. Also jetzt haben wir eine Trump-Administration, die tun immer noch so, als gäbe es da irgendwelche Schattenherrscher, denen gegenüber sie die Außenseiter sind. Dabei sind die doch diejenigen, die jetzt die Macht haben, ne? Da sieht man, wie wichtig das dafür ist, um überhaupt sowas wie glaubhafte Handlungsfähigkeit darzustellen. Und ich glaube, dass, also was es auch gegeben hat, eben sieht man an Trump, sieht man an Musk, sieht man an Steve Jobs in gewisser Weise auch, ist, dass die Unternehmerfigur als so eine prototypische wirtschaftliche Außenseiterfigur, also alle sind nur so graue Manager angepasst, aber da gibt es diese eine Person, diesen Unternehmer, der die Dinge ins Laufen bringt und der muss ein Genie sein. Also diese Bewegung von Unternehmern, weil sie als Außenseiter in Bezug auf sozusagen die graue Masse der Normalgesellschaft gelten, in politische Ämter. Sowas zum Beispiel, glaube ich, ist ein Modell, das wir immer mehr sehen werden. Und damit ist auch eben ein anderes Modell politischen, inkrementellen Wandels, an das wir uns in der Nachkriegszeit gewohnt haben, im Lichte von Außenseitertum zu Ende gegangen.
Vielleicht auch da nochmal eine Frage, wie wird denn auch das Digitale, der digitale Raum, so Social Media, das Außenseitertum bestärken in der Form, wie Sie es gerade beschrieben haben? Oder das, wie hängt das zusammen?
Das greift alles extrem gut ineinander, also gut im Sinne von funktional, weil also schon das alte Star-System und Prominentensystem funktioniert ja zu großen Teilen damit, erst Individualität, Besonderheit aufzubauen, um sie dann zu denunzieren. Ja? Also irgendwann müssen die immer fallen, diese Stars. Ne? Die Castingshow war so ein absolut erst und ganz toll und dann muss man die sozusagen zerstören, muss Dieter Bohlen die klein machen. Ne? So. Und das ist etwas, was sich in den sozialen Medien in einer extrem beschleunigteren, viel granulareren, in gewisser Weise demokratisierten, weil es gibt jetzt viel mehr von diesen Stars, die man hochheben und dann niedermachen kann und so, ja, fortsetzen wird. Und wenn man dieses Spiel gut kontrolliert, zum Beispiel weil einem eine Medienplattform gehört oder wenn man gut vernetzt ist mit den Eigentümern von solchen Plattformen in den sozialen Medien, dann kann man dieses Spiel noch besser auch selbst spielen, sich in die richtige Rolle von Außenseiterposition zu begeben, so wie es politisch nützlich ist und so. Also ich glaube, deswegen sehen wir, wie funktional das ineinander greift in den USA mit den großen Technologieunternehmen und der politischen Entwicklung.
Aber ist nicht die Frage in den USA, wie lange es funktioniert, gegen das vermeintliche Establishment zu agieren und somit für Trump und seine Mannen den Erfolg zu sichern? Ich meine, das ist jetzt natürlich auch Zukunft, aber das ist doch die Frage, wann sind diese Leute das Establishment und was passiert dann?
Ja, aber es ist schon so, dass man, wenn man sozusagen Disruption verspricht, in bestimmten Sinne auch liefern muss. Und wenn man Disruption liefert, dann werden die Leute erstmal aus ihrer Komfortzone, in der sie schön denunziert haben, herausgerissen. Dann ist das auch nicht mehr so populär. Ich würde sagen, eine politische Strategie wäre, sich genau darauf vorzubereiten.
Ja.
Aber ich glaube, die Voraussetzung für diese Entwicklungen, die sich da abzeichnen und deren Anfänge wir ja derzeit beobachten, sind überhaupt nur möglich, weil der Außenseiter zu einer Rolle gemacht worden ist. Ich neige dazu, den Außenseiter über den Begriff der Existenz, das ist nicht ganz unproblematisch, aber ist zunächst einmal, glaube ich, ein Versuch, der ein Stück weit gegangen werden muss, über den Begriff der Existenz, Außenseiterschaft als eine existenzielle Erfahrung von Einzelnen zu beschreiben. Wenn man diesen Verbund, diese Engführung der Figur, wenn man das verlässt, dann bekommt der Außenseiter etwas Beliebiges, er wird zitierbar. Und ich habe die Popkultur im Verdacht, dass sie diese Zitierbarkeit des Außenseiters, das Spiel mit dieser Rolle, im großen Stil ermöglicht hat und dass nun in der Mediengesellschaft von dieser Option verschwenderisch Gebrauch gemacht wird. Ich möchte daran erinnern, dass sich Obama als Außenseiter selbst bezeichnet hat. Das hatte natürlich ganz andere Konnotationen, als wenn jetzt Trump etwas Ähnliches sagen würde. Und trotzdem liegt dem voraus, dass man aus dem Außenseiter einer Rolle etwas Zitierbares, etwas, was man spielen kann, das man mit verschiedenen figurativen Elementen besetzen kann. Und ich weiß nicht, also ich hoffe ein bisschen, dass eine etwas engere Beschreibung des Außenseiters, dass man damit Unterscheidungen formulieren kann.
Ja, beschreiben wir das mal als so eine Art von einer popkulturelle Außenseitermaschine, die eben nur so Images produziert und keine echten Außenseiter. Sie würden eben ja weiter dafür plädieren, dass wir uns ja für so einen anderen Begriff des Außenseitertums dem gegenüber auch stark machen, richtig, Herr Kunersmann?
Ja, und da würde ich eben auch nochmal die Diskussion weiterführen wollen in Richtung darauf, was ein Außen, das Außen einer Gesellschaft überhaupt sein kann. Ich hatte ja vorhin den Begriff der Muße schon eingeführt. Das heißt, die Frage, ob nicht die Aufklärung und alles, was darauf gefolgt ist, von der Idee erfüllt war, dass eine Gesellschaft einen Außenbezirk schaffen und alimentieren muss, in dem eigene Gesetze herrschen, insofern als es gibt ja solche Bereiche im Sport oder auch im Kirchenrecht und so weiter, also in den Universitäten auch, in denen eine eigene Rechtsform noch sich erhalten hat. Und in diesem Sinn einen Bereich frei zu räumen, in dem nicht die politischen Normen oder die Selbstverständlichkeiten der Normgesellschaft vorausgesetzt werden, sondern in denen man freizügig arbeiten kann. Und das scheint mir, wäre unbedingt erhaltenswert. Also, dass nicht alles politisiert wird und von vornherein an alle Erscheinungen die Freund- oder Feindfrage herangetragen wird und auch der Außenseiter sich dieser Unterscheidung stellen muss.
Ich stelle mir immer noch so ein bisschen die Frage, ob der Außenseiter denn wirklich in den ja, akademischen, in den denkerischen Räumen eben zu suchen und zu finden auch wirklich ist oder ob das nicht eher ein Wunsch ist, Frau Ramsbrock?
Ja, ich habe den Wunsch. Ich hegte den Wunsch, während Herr Kunersmann sprach, doch vielleicht nochmal die Universität des 19. Jahrhunderts zu haben, in der ich natürlich nicht Professorin geworden wäre aufgrund meines Geschlechtes. Das muss man ganz klar sagen, aber in der das Denken noch erlaubt war und in der man eben nicht daran gemessen wurde, wie viel Drittmittel man einfährt. Also diese Art von Individualismus, die hier beschrieben worden ist, dass ich eben die Intellektuelle oder der Intellektuelle bin, der an dieser Universität sitzt, um Gedanken zu denken und sie aufzuschreiben und mit nur sehr wenigen zu teilen. Das ist heute der oder die Außenseiterin an der Universität, wenn jemand überhaupt die Chance hat, das noch zu tun. Die Norm ist natürlich, in dem politischen Spiel mitzukommen und mitzuschwimmen.
Also
leider.
Wenn man ein Stichwort draus macht, einfach mehr Freiräume.
Und mehr Freiräume wären toll.
Ja, okay. Dann vielen Dank Ihnen allen, dass Sie dabei waren, dass Sie mit uns gedacht und diskutiert haben. Das war das SWR Kulturforum. Exoten, Störenfriede, Querulanten. Was macht Außenseiter so besonders? Ich bedanke mich bei den Gästen. Professor Dr. Philipp Stab, Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Professorin Dr. Annelie Ramsbrock, Historikerin an der Universität Greifswald. Professor Dr. Ralf Konersmann, emeritierter Philosoph an der Universität Kiel. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.